Kapitel 31 Bladwins Herausforderung. Die Tür knarrte, als ich sie öffnete. Der Schlafsaal war ein langer Raum, an dessen Wände sich einfache Holzbetten mit strohgefüllten Säcken darauf entlangreihten. Am Fußende jedes Bettes stand eine einfache Holztruhe. Es waren nur zwei Gardisten da. Als ich eintrat, blickte einer der beiden auf, der zuvor noch in seiner Truhe gekramt hatte.
»Was willst du denn hier?« fragte Bladwin abfällig.
»Wieso hatte ich daran nicht gedacht?« Bladwin war auch Gardist des Haupthofviertels gewesen. Nun musste ich mir einen Schlafsaal mit ihm teilen. Das konnte ja was werden. Torus hat mich in die Garde aufgenommen und das hier ist mein Schlafsaal, antwortete ich kühl. Garak, der andere Gardist, lächelte mich freundlich an. Doch Bladwins Gesicht war steinern und sein Blick kalt, als er sich langsam erhob und auf mich zuging.
Dein Schlafsaal? Dein Schlafsaal? Du bist kein Gardist, du Wurm! Du hast kein Recht, hier zu sein. Hier sind nur die echten Krieger.
Ach nein, mit wie vielen Minecrawlern und Orks hast du es denn schon aufgenommen?
Du, ich werde dir zeigen, wer ein echter Krieger ist. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena.
Ich zögerte einen Augenblick. Dann antwortete ich, gut, heute Abend in der Arena. Bladwin grinste siegessicher. Ich kochte, während ich über den Burghof lief. Ich war wütend auf Bladwin. Doch ein wenig mulmig war mir auch. Hatte ich vielleicht vorschnell gehandelt? War es vielleicht doch keine so gute Idee gewesen, seine Herausforderung anzunehmen? Velaya kam mir entgegen. Meine Wut war sofort verflogen und alle meine Gedanken vergessen. Die Diebin musterte mich. Nach einer Weile verzog sie das Gesicht.
Die Schattenkluft stand dir besser,
bemerkte sie. Tatsächlich? Und ich dachte immer, Frauen stehen auf Männer in Uniformen. Velaya zuckte mit den Schultern.
Mag sein, dass es auf andere Frauen zutrifft. Auf mich nicht.
So? Und was müssen Männer tragen, um dir zu gefallen, wenn es keine Uniform ist? Velaya grinste verschmitzt.
Ich sagte nicht, dass ein Mann, um mir zu gefallen, etwas anderes als eine Uniform tragen sollte. Ich sagte nur, dass er keine Uniform tragen sollte.
Sie wandte sich um und ging auf ein verfallenes Gebäude auf der Westseite der Burg zu. Ich folgte ihr. Irgendetwas glühte in mir. Hatte ich ihre Worte gerade richtig gedeutet? Das obere Stockwerk des Gebäudes war halb eingestürzt, ebenso eine der Wände. An der gegenüberliegenden Wand waren einige Zielscheiben aufgestellt worden, die meist von den Gardisten und Schatten zum Üben benutzt wurden. Diego saß auf einigen großen Steinen vor der zerfallenen Wand. Milton lief davor auf und ab, die Hände auf den Rücken verschränkt, den Blick zu Boden gerichtet. Als wir das Gebäude betraten, hielt er inne. Auch Diego blickte auf. »Wie war das mit der Vision genau?«, fragte Milton aufgeregt, woraufhin ich die Anrufung in allen Einzelheiten beschrieb. Velaya stellte sich derweil vor die Zielscheiben und begann, sie mit ihren Messern zu bewerfen.
Das ist seltsam.«
»Wovon sprichst du?«, fragte ich.
»Ach, im Grunde von allem. Ich begreife es einfach nicht. Ich meine, gehen wir mal davon aus, der Schläfer existiert. Dann ist es ziemlich seltsam, dass er mit allen Mitteln versucht, die Anrufung zu verhindern. Ich meine Nyras, die Goblins, dieser aussichtslose Kampf im Crawlernest. Und dann die Anrufung selbst. Was sollte das mit den Orks? Der Friedhof war seit Ewigkeiten verlassen. Die Orks hier im Tal haben den Kontakt mit Menschen immer gescheut und es nie auf Auseinandersetzungen ankommen lassen. Und diese... Sie haben die Wachen am Tor zum Orkgebiet rücksichtslos niedergemetzelt und sind in den Orkfriedhof gezogen.
Womöglich hat der Schläfer oder das, was für den Schläfer gehalten wird, sie dorthin geschickt.
Überlegte Velaya, ohne sich umzudrehen, und warf ein weiteres Messer.
Die Frage wäre, was die Orks mit dem Schläfer zu tun haben, meinte Diego. Aber zumindest sind Kalom und seine Anhänger auch ins Orkgebiet gezogen.
Was?
Ja. Sie müssen direkt nach der Spaltung der Bruderschaft dorthin aufgebrochen sein, erklärte Diego mir. Es war in dieser Nacht, dass sie von den Wachen auf den Weg dorthin beobachtet wurden. Aber natürlich haben sie nicht für einen netten Plausch angehalten und die Wachen hatten auch noch ziemlich Schiss wegen den Orks. Sie sind aber wohl ziemlich zielstrebig ins Ork-Gebiet gegangen.
Naja, Klom ist halt ein irrer Fanatiker, meinte ich.
Oh, vergiss das Rezept nicht. Der gute Mann kann Orkisch,
gab Diego zu bedenken.
Vielleicht beten die Orks den Schläfer auch an,
überlegte Velaya.
Ich denke, wenn wir davon ausgehen, dass der Schläfer sie geschickt hat, ist das sehr wahrscheinlich, sagte Milton. Die Frage wäre, warum sie ihn anbeten. Menschenopfer? Sie scheinen zumindest eher über die grausame Natur des Schläfers Bescheid zu wissen, als seine menschlichen Anhänger. Besonders zu stören scheint sie das aber nicht. Es sei denn, sie beten ihn aus Angst an.
Mir kamen sie nicht wie blutrünstige Bestien vor, erklärte ich. Wäre also durchaus möglich.
Tja.
Milton begann wieder auf und ab zu gehen.
Und dann sind da noch die Opfer selbst. Was hat der Schläfer davon? Die Orks hätten genauso gut die Gardisten am Tor gefangen nehmen und dann opfern können. Wozu das? Dem Schläfer hätte klar sein müssen, dass er riskiert, dass sich seine Anhänger von ihm abwenden.
Vielleicht war ihm das zu dem Zeitpunkt egal. Und die wahren Anhänger sind ja auf dem Weg zu ihm.
War Velayas Vermutung. Warum hat der Iberion überhaupt gezeigt, wer er ist? Wollte ich wissen.
Hier glaube ich ausnahmsweise die Antwort zu kennen.
Milton blieb wieder stehen.
Ich vermute, dass das nicht beabsichtigt war, sondern Iberion, während die anderen die Vision hatten, in den Geist des Schläfers eindrang. Warum ausgerechnet er, weiß ich nicht. Aber da gäbe es einige Möglichkeiten. Mag sein, dass es schlicht und ergreifend daran lag, dass er den Fokus hielt und so die Kräfte, die die Geister der Bruderschaft mit dem Schläfer verbanden, durch ihn flossen. Andererseits war Iberion zwar stark gläubig und verblendet, aber er war kein Fanatiker wie Kalom. Für ihn war das Wichtigste die Freiheit. Vielleicht ist er nur durch seinen starken Freiheitswillen in den Geist des Schläfers eingedrungen. Ich kann es dir nicht sagen, aber es gibt da unzählige Möglichkeiten. Verwunderlich ist da eher der Inhalt seiner letzten Worte. Unter der Stadt der was? Unter welcher Stadt soll der Schläfer schlafen?
Hier im Minental gibt es zumindest keine Städte, sagte ich.
Aber vielleicht gab es einst welche. Denkt nur an die Ruinen hier im Tal. Die Ruinen im Sumpf scheinen von einer alten Kultur zu stammen. Man findet in anderen Gegenden des Tals ähnliche Ruinen. Oder die Orks. Sie haben außerhalb des Orkgebiets auch einige prächtige Bauten aus einer Zeit, in der sie wohl noch zivilisierter waren.
Dennoch, die Ruinen einer Stadt hätte man doch wohl entdeckt, sagte Milton. Selbst wenn sie sich im Orkgebiet befinden. Ich denke, Diego kann das bestätigen.
Zumindest sind mir nie welche aufgefallen, antwortete der Schatten. Und ich denke, ich kann von mir behaupten, das Orkgebiet wie kein zweiter Mensch im Minental zu kennen. Die einzige Siedlung dort, ob ehemalig oder nicht, ist das Dorf der Orks. Und wer das Stadt nennt, der hat wirklich zu viel Sumpfkraut geraucht.
Und dann bleibt die Frage, was der Schläfer ist, meinte Milton, der wieder auf und ab ging. Ein Erzdämon? Das ist einfach unmöglich.
Du willst sagen, Iberion lag ein zweites Mal falsch, was die Natur des Schläfers betrifft?
Klar, das klingt nach allem unwahrscheinlich. Aber Erzdämonen sind mit Abstand die mächtigsten dunklen Kreaturen, die es gibt. Belia und seinen Avatar natürlich ausgeschlossen. Ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet der Dämonenbeschwörung, aber ich weiß, dass die mächtigsten je beschworenen Dämonen die Dämonenlords waren. Und auch dafür schlossen sich in allen bekannten Fällen mehrere mächtige Dämonenbeschwörer zusammen. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wir hier in Adanos Sphäre sind und dieser seine Brüder daraus verbannt hat. Er hat seine Sphäre versiegelt und die Übergänge in die Sphären von Innos und Belia verschlossen. Es mag Lücken geben, durch die ein Magier einen einfachen Dämon rufen kann. Aber ein Erzdämon ist zu groß und zu mächtig, als dass er in Adanos Sphäre gelangen könnte.
So oder so. Diego erhob sich. Es bringt wenig, hier über Erzdämonen, Orks und irgendwelche Sphären herum zu philosophieren. Wir sollten uns lieber um die weltlichen Dinge Sorgen machen. Der Fall der Bruderschaft bedeutet einen großen Umbruch in dieser Kolonie. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass noch immer Krieg mit dem neuen Lager in der Luft liegt. Ja, da hast du recht, sagte ich. Ich will auch lieber noch etwas trainieren für meinen Kampf heute Abend.
Was für ein Kampf? Wollte Diego wissen.
Bloodwin hat mich zum Arena-Kampf herausgefordert.
Velayas letztes Messer verfehlte als erstes ihr Ziel.
Und du, Idiot, hast die Herausforderung angenommen?
Der Typ braucht einfach mal was auf die Fresse.
Du hast aber schon daran gedacht, dass er dich umbringt, wenn er gewinnt, ja? Außerdem mag er ein mieses Schwein sein, aber er ist ein verdammt guter Kämpfer. Rücksichtslos und brutal, aber effektiv.
Ach komm, ich hab jetzt Minecrawler und Orks besiegt. So gut ist Bloodwind auch nicht, sagte ich. War mir aber nicht ganz sicher, ob ich meine Freunde oder mich beruhigen wollte. Denn das mulmige Gefühl in der Magengegend war zurückgekehrt. Stärker als zuvor.
Ich dachte schon, du feiges Schwein drückst dich vor dem Kampf.
Das hättest du wohl gern, ha? Huh? Tja, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich wandte mich von Bloodwind ab und blickte hinauf zur Arena, von der laute Rufe zu uns herüberwehten. Heute gab es viele aufregende Kämpfe und die Arena war fast schon überfüllt. Meine Freunde waren selbstverständlich auch da. Selbst Milton war gekommen und riskierte eine Strafpredigt Choristus, der es gar nicht gerne sah, wenn sich sein Schüler mit dem Pöbel abgab. Ich hatte den ganzen restlichen Tag über trainiert. Scorpio, der die Gardisten ausbildete, war einer von den Trainern, die einen entweder zu einem Schwertmeister oder zu einem Krüppel machten. Jemand tippte mir auf die Schulter. Ich fuhr herum.
Velaya, du solltest dich doch nicht so anschleichen.
Das war kein Schleichen. Ich laufe so. Wenn ich schleiche, bin ich viel leiser.
Ist schon in Ordnung, sagte ich rasch. Ich wollte keinesfalls so klingen, als käme mir ihre Gegenwart ungelegen. Was machst du hier?
Ich wollte nur...
Plötzlich fiel mir Velaya um den Hals und drückte mich an sich.
Viel Glück.
Ich legte ihr eine Hand auf den Rücken und streichelte mit der anderen ihr Haar. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich pass schon auf mich auf. Velaya schmiegte ihren Kopf an meine Schulter, sank ganz in meine Arme. Eine wohlige Wärme breitete sich in meinem Bauch aus. Ich vergaß den Kampf, hörte die Rufe von der Arena nicht mehr. Es gab nur noch uns beide auf der Welt.
Hey, verdammt!
Wir schreckten auseinander. Sketti schien wütend.
Ich hab gerade euren Kampf angesagt und was machst du? Die Zuschauer warten auf dich. Bloodwind wartet auf dich. Wenn ihr rummachen wollt, dann nehmt euch eine Hütte, aber nach dem Kampf, verdammt nochmal. Die Leute wollen schließlich was zu sehen kriegen.
Ich schaute schuldbewusst rein und lief schnell zur Arena. Am Eingang blickte ich mich nochmal um. Velaya verschwand gerade zu den Rängen. Ich atmete tief durch. Dann trat ich ein. Tosender Applaus und laute Buhrufe empfingen mich. Bloodwind stand in der Mitte der Arena.
Schiss bekommen?
Fragte er. Träum weiter, fauchte ich zurück. Langsam zog Bloodwind sein Schwert. Er hielt es locker seitlich am Bein. Ich hielt mein Schwert mit beiden Händen an meiner Seite. Bloodwind grinste mich hämisch an.
Schmerzen sind eine Frage des Willens,
zischte er. Ich achtete nicht drauf. Auch achtete ich nicht auf die Zuschauer und darauf, was sie kröten. Ich sammelte meine Kräfte, bereitete innerlich meinen Angriff vor. Dann erklang Skettys Stimme.
Möge der Kampf beginnen!
Bloodwinds Schwert fuhr nach oben, mein sauste herab. Unsere Klingen trafen sich. Die Menge johlte. Wir beschrieben beide eine Mühle mit unseren Schwertern, um den anderen die Waffe aus der Hand zu winden. Wir machten beide einen Satz nach hinten. Wir gingen beide wieder in Angriffsposition und blickten uns finster an. Ich hielt das Schwert über den Kopf, Bloodwind schräg an der Seite. Wir traten beide zwei Schritte zur Seite, dann griffen wir wieder an. Mein Schwert sauste herab. Bloodwind blockte meinen Schlag. Mit einer geschickten Drehung wandte er mein Schwert zur Seite, nahm meinem Gesicht so die Deckung. Mit der linken traf er mich an der Wange, sodass ich zu Boden fiel und dabei mein Schwert verlor. Meine Wange brannte schrecklich, meine Augen tränten. Verschwommen nahm ich wahr, wie Gomez seinen Daumen nach unten streckte. Verschwommen nahm ich wahr, wie Bloodwind sich grinsend zu mir umwandte. Ich musste handeln, sonst würde ich in wenigen Sekunden tot sein. Bloodwind hob sein Schwert. Ich griff auf den staubigen Boden und schleuderte meinem Gegner eine Handvoll Sand ins Gesicht. Bloodwind fluchte, taumelte zurück, fuhr sich mit den Händen übers Gesicht. Ich sprang auf, doch noch ehe ich eine Chance hatte, zu meinem Schwert zu gelangen, fuhr Bloodwinds Klinge schon wieder herab. Ich machte einen Satz nach hinten. Bloodwind kam näher. Mit der einen wischte sich über das Gesicht, mit der anderen schlug er zu. Ich sprang wieder zurück. Noch hatte Bloodwind zu viel Sand in den Augen, noch traf er zu ungenau. Wieder ein Schlag, wieder ein Satz nach hinten.
Ich prallte mit dem Rücken gegen die Mauer. Bladwin fuhr sich grinsend ein weiteres Mal mit der Hand übers Gesicht. Er hob das Schwert mit beiden Händen über den Kopf. Es gab keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Doch dann bemerkte ich direkt neben mir eine der beiden Fackeln, die die Arena erhellten. Mit aller Kraft riss ich die Fackel aus ihrer Halterung. Mit aller Kraft rammte ich sie in Bladwins Gesicht. Der Gardist schrie auf, taumelte zurück, ließ das Schwert fallen, hielt sich die Hände vor das Gesicht. Ich ballte die rechte zur Faust und rammte sie ihm so kräftig, wie ich konnte, in den Magen. Bladwin heulte auf, ging in die Knie. Die Menge johlte und klatschte. Ich hob mein Schwert auf, ging auf Bladwin zu. Ich sah, wie Gomez abermals seinen Daumen ausstreckte. Dieselbe Geste, mit der er zuvor meinen Tod befohlen hatte. Gomez war es ganz egal, wer von uns starb. Er wollte nur eins: Blut. Es widerte mich an, und doch. Ich blieb vor Bladwin stehen und schaute auf ihn herunter. Der Kampf war gewonnen. Mein Gegner wälzte sich noch immer am Boden. Es wäre einfach gewesen. So einfach. Hatte er es nicht verdient? Mehr als jeder andere, selbst an diesem Ort. Wer hätte ihn schon vermisst? Wer hätte um ihn getrauert? Außer Bullet vielleicht, aber da war ich mir auch nicht so sicher. Ich hob mein Schwert. Die Klinge leuchtete auf im Schein der Fackeln. Wie von fern hörte ich die Rufe der Zuschauer. Ich sah zu ihnen hinauf, doch ich nahm sie kaum wahr. Mein Griff um die Klinge wurde fester. Ich hielt die Spitze direkt über seinen Körper. Ich hätte nur zustoßen müssen. Mein Blick schweifte weiter über die Menge. Ich sah meine Freunde. Milton hatte die Hände zusammengelegt, murmelte etwas. Er schien zu beten. Diego zeigte keine Regung. Sein Gesicht war wie versteinert, starr auf uns gerichtet. Velaya schüttelte langsam wie in Zeitlupe den Kopf.
Nein! Gerade Bladwin, um den es nicht schade war, der es eher als alle anderen verdient hatte, würde ich nicht so einfach töten. Ich wollte kein kaltblütiger Schlechter werden, so wie er. Er war es nicht wert, dass ich an ihm zum Mörder wurde.
Langsam schob ich meine Klinge zurück in die Scheide. Für einen Moment schienen die Zuschauer verwirrt, dann fingen sie an zu buhen.
Ja, töte ihn noch! Du alter Feigling!
Doch ein Ruf war lauter als alle anderen.
Stich ihn ab! Töte ihn! Das ist dein Befehl!
Gomez wollte Blut sehen, doch ich schüttelte nur den Kopf.
Ich töte keine Wehrlosen!
Was?
Gomez sprang auf. Sein Gesicht war rot angelaufen und wutverzerrt.
Du wagst es, dich meinem Befehl zu widersetzen! Wachen! Nehmt ihm die Waffe und die Rüstung ab! Fesselt ihm die Hände und dann lasst ihn gegen einen Schattenläufer antreten!
Die Menge tobte. Entsetzte Aufschreie mischten sich mit hämischem Gelächter und tosendem Beifall. Einige Gardisten setzten sich in Bewegung, um Gomez' Befehl auszuführen. Ich stand einen Moment wie gelähmt da. Dann nahm ich die Beine in die Hand und rannte.
Das war Kapitel 31. Bladwins Herausforderung.